Unser Text heute früh besteht aus einem einzigen Vers. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 lesen wir: Betet ohne Unterlass. Der Apostel Paulus fordert Christen in diesem einfachen und spezifischen Gebot auf, Beten im Prinzip zu einer Lebensweise zu machen. Beten ist wie Atmen, es ist normal, es ist einfach natürlich, so leben wir. Wir atmen die Atmosphäre und Gegenwart und Macht Gottes ein und aus. Und obwohl das wahr ist, sofern wir wahre Christen sind und wir in der Abhängigkeit von Gott leben, beten wir dennoch manchmal nicht ohne Unterlass, obwohl wir das sollten. Ich glaube, wir sind oft schuldig geworden, geistlich den Atem anzuhalten. Auch wenn wir annehmen, dass der Druck eben dieses Umfeldes von Gottes Gegenwart uns zwingen würde zu beten, so wie der Luftdruck es tut, dass wir atmen, ist das nicht unbedingt der Fall, in dem, dass wir beten. Und wir als Christen beschränken unsere Zufuhr in diesem Fall nicht die Luft, sondern die Gegenwart Gottes aufgrund unserer eigenen Sündhaftigkeit. Und so erteilt der Apostel Paulus die Anordnung, ohne Unterlass zu beten, jederzeit zu beten. Stetiges, beharrliches, unablässiges Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Lebens und ergibt sich aus unserer Abhängigkeit von Gott. Wir wollen diesen Grundsatz des Betens ohne Unterlass zunächst einmal verstehen. Ich möchte versuchen, euch einige der Reichtümer dessen zu vermitteln, was das Wort zu sagen hat. Ein guter Ansatz besteht darin, dass wir uns gleich zwei Gleichnissen zuwenden, die uns unser Herr selbst gab. Sie sind die einzigen beiden Gleichnisse, die Jesus uns jemals gab, die die Beziehung zu Gott anhand eines Gegensatzes herstellen. Diese beiden Gleichnisse zeigen uns Illustrationen von jemandem, der ganz und gar nicht wie Gott ist, und bringen dadurch sehr gewichtige Argumente über das beständige Beten ohne Unterlass vor. Lasst uns mal sehen, und ihr dürft dazu Lukas Kapitel 11 aufschlagen. Es ist das Gleichnis von dem widerwilligen Freund. Lukas 11. Unser Herr gab uns hier dieses Gleichnis im Kontext des Betens. Die Jünger waren sogar zu ihm gekommen und sagten in Lukas 11, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und Jesus antwortete ihnen mit den sehr vertrauten Worten: Wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist das vertraute Vater unser oder auch das Gebet der Jünger. In den Versen 2 bis 4 brachte Jesus ihnen also bei, was sie sagen sollten. Er brachte ihnen im Prinzip den Inhalt des Gebetes bei. Wenn ihr betet, sollt ihr Gott ehren und seinen Namen heiligen. Ihr sollt die Dinge beten, die sich auf sein Reich beziehen. Ihr sollt ihn bitten, eure täglichen Bedürfnisse zu stillen, wie nur er es kann. Ihr sollt eure Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und ihr sollt um Weisheit bitten, damit ihr nicht in Versuchung geführt werdet. Das sind die verschiedenen Elemente des Gebetes. So sollen wir beten, das sollen wir sagen, wenn wir beten. Aber es geht noch darüber hinaus. Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und er ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ihr müsst dazu wissen, dass zu dieser Zeit, der damaligen Zeit, wenn es kalt war, die ganze Familie sich in einem Bett unter einer Decke einwickelte. Und es war eine unangemessene Zeit, jemanden um Mitternacht um ein Brot zu bitten, wenn es kalt war. Um Mitternacht wollte man nicht so gerne aufstehen. Vers 8. Ich sage euch, Wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Mit anderen Worten, was er aus Freundschaft nicht täte, würde er für seinen Schlaf tun. Weil der Typ erst weggehen wird, wenn er dieses Brot bekommen hat. Jesus sagt also, hier ist ein Mann, dessen Freundschaft es nicht zulässt, dass er dieses Opfer bringt. Deshalb reizt der andere Mann ihn einfach, bis ersterer letztendlich keine Wahl mehr hat. Das, so sagt unser Herr, sollte uns lehren, welchen Vorteil Beharrlichkeit hat. Aber worum es hier wirklich geht, ist Folgendes. Wenn wir darüber nachdenken, wie wenig Gott diesem widerwilligen Freund ähnelt, wird dieses Gleichnis umso eindrucksvoller. Wenn ein widerwilliger Freund etwas für euch tun wird, weil ihr beharrlich seid, stellt euch nur einmal vor, was ein Gott, der nicht widerwillig ist, tun wird, wenn ihr beharrlich seid. Das ist der Gegensatz. Und Jesus fährt fort und spricht über einen Vater, dessen Sohn in Vers 11 nach einem Fisch fragt. Der Vater wird ihm keine Schlange anstatt eines Fisches geben. Oder wenn er ihn um ein Ei bittet, wird der Vater ihn einem Skorpion geben. Das wird er nicht tun, oder? Mit anderen Worten, ein irdischer Vater wird seinem Kind nichts geben, das ihm schaden wird. Ein irdischer Vater wird das Weinen seines Kindes hören. Und dann lesen wir in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, und hier wird impliziert, dass er nicht böse ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und damit gibt er ihnen die größte Gabe, die er ihnen möglicherweise überhaupt geben konnte. Gott ist so anders. Aber Gott reagiert auf Beharrlichkeit. Wenn ein treuloser Freund, ein widerwilliger Freund, ein wenig mitfühlender Freund, ein Freund ohne Mitleid, ein Freund ohne Gnade und Güte aufgrund eurer Beharrlichkeit nachgeben wird, was wird eurer Meinung nach ein liebevoller, gnädiger, gütiger Gott? Ein mitfühlender und weichherziger Gott tun, wenn ihr beharrlich seid. Beten ohne Unterlass veranlasst Gott zum Handeln. Also, als erstes sagte Jesus, was sie sagen sollten. Und dann sagt er, ich will jetzt euch daran erinnern, dass ihr es ständig sagen sollt. Es beharrlich zu sagen, weil Gott gut ist und euch erhören wird. Nun, in Lukas 18, geht ein paar Kapitel weiter, in Lukas Kapitel 18, gibt er ein weiteres Gleichnis, das sich ebenfalls eines solchen Gegensatzes bedient. In Lukas 18, Vers 1, lehrte Jesus wieder über das Beten und erzählte ihnen ein Gleichnis, um zu veranschaulichen, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Wenn ihr nicht sofort eine Antwort bekommt, wenn die Dinge nicht genau so laufen, wie ihr es wollt, wenn sich die Dinge nicht so schnell ändern, wie ihr es eventuell geplant habt, gebt nicht auf. Ihr müsst weiter beten. Ihr müsst alle Zeit unablässig beten, stetig und ohne Unterlass. Und dann sagt er Folgendes zur Illustration. Vers 2. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam immer wieder, das ist impliziert das, zu ihm, dem Richter, und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Anscheinend tat irgendjemand alles Erdenkliche, um sie ihres mageren Lebensunterhaltes zu berauben. Und sie flehte das Gericht dieses Richters um Gerechtigkeit an. Und dann lesen wir in Vers 4, und er wollte lange nicht, der Richter wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Leute, diese Frau war eine Nervensäge. Ja? Und er sagte sich, was ich nicht aus Liebe zu Gott oder Liebe zu den Menschen tun will, werde ich für meinen eigenen Seelenfrieden tun. Ich kann diesen ständigen Belästigungen nicht ertragen. Und deshalb hat er Recht verschafft. In Vers 6. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihn schnell Recht schaffen. Seht ihr, Gott ist anders als ein ungerechter Richter. Gott ist anders als ein widerwilliger Freund. Aber wenn ein widerwilliger Freund und ein ungerechter Richter aufgrund von unablässigen Bitten das tun wird, was von ihnen verlangt wird, dann wird ein mitfühlender und liebevoller und gütiger und weichherziger Gott gewiss noch mehr tun. Und darum geht es hier. Jesus sagt also effektiv, betet, wie ich es euch gesagt habe, betet beharrlich, beständig, betet alle Zeit, gebt nicht auf, verliert nicht den Mut, klopft weiter an, bittet immer wieder, sucht weiterhin und unser guter, mitfühlender, treuer, weichherziger Gott wird euch erhören. Nun, manche Menschen sind hier an dieser Stelle der Auffassung, dass solche Gleichnisse anderen Dingen widersprechen, die Jesus gelehrt hat. In Matthäus 6 sagte er zum Beispiel etwas, das oberflächlich betrachtet, wie ein Widerspruch aussehen kann. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 7, Jesus lehrt dort, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ihr sagt, nun, ist das nicht ein Widerspruch? Sagt er nicht, wir sollen uns in unseren Gebeten nicht wiederholen? Nein. Er sagt, wir sollen nicht plappern, also bedeutungslose Worte wiederholen. Und das ist der Schlüssel hier zum Verständnis. Was er meint, ist, wir sollen keine leeren Worte in den Mund nehmen, eine Art von Gebeten, wie sie die Heiden verrichten. Sie nehmen an, sie werden aufgrund von vielen Worten erhört. Mit anderen Worten geht es nicht darum, dass die Gottheit nicht das Wohlergehen der Menschen am Herzen hat, dass Gott kein Mitleid oder die Schmerzen, die Sehnsucht und den Herzenswunsch der Menschen nicht versteht, sondern es geht darum, dass einige glauben, dass es irgendwelche Formeln gibt, irgendein religiöses Ritual gibt, irgendeine Zeremonie, irgendein Mantra, irgendein Gesang, irgendetwas, ein Rosenkranz zum Beispiel, den man durchbeten kann, sich eine wiederholende Formel, die Gott irgendwie veranlassen wird, etwas zu tun, das er andernfalls nicht tun würde. Jesus sagt ihnen schlicht und einfach, so sollt ihr nicht beten. Er verbietet uns nicht, bedeutende Anliegen zu wiederholen. Er verbietet uns nicht, ihn von Herzen anzuflehen. Was er uns verbietet, ist leeres, rituelles und herzloses Geschwätz, reine Lippenbekenntnisse, die davon ausgehen, dass Gott uns aufgrund unserer Worte erhört und nicht aufgrund unserer inneren Einstellung. Wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass, dann gibt es keine Diskrepanz zwischen seiner Lehre und der Lehre Jesu. Er unterstützt einfach den Grundsatz, den wir in Lukas 11 und Lukas 18 von Jesus gelehrt bekommen haben. Wir werden nicht einfach aufgrund unserer vielen Worte erhört, sondern aufgrund der Rufe, die aus unserem Innersten kommen. Der Mann, der zum Haus seines Freundes kam und Brot brauchte, betete kein formelhaftes rituelles Gebet. Er bat um etwas, das er brauchte. Und die Witwe, die zum Richter kam, bot diesem kein Mantra oder Gesang oder irgendein rezitiertes rituelles Gebet. Diese Frau bat von Herzen um Schutz von jemandem, der die Macht dazu hatte. Und solch wiederholtes, von Herzen kommendes Gebet ist es, das das Herz eines mitfühlenden, liebevollen Gottes bewegt. Und so sollen wir beten. Nun, wir können sogar anfangen, beten ohne Unterlass zu verstehen, wenn wir uns das Leben unseres Herrn Jesus Christus selbst ansehen. Er kommunizierte offensichtlich ständig mit seinem Vater. Wir lesen in der Schrift, dass er früh aufstand, um zu beten. Wir lesen, dass er die ganze Nacht im Gebet verbrachte. die Kommunikation zwischen ihm und seinem Vater muss endlos und ununterbrochen gewesen sein. Im Hebräerbrief lesen wir, dass er unter vielen Tränen betete und Fürbitte leistete. Das ist ein faszinierender Einblick. Die Gebete von Jesu waren von einer unfassbaren Intensität geprägt. Mehrere Male litt er bei seinen Gebeten große Qualen. Obwohl die Schrift nicht jedes Detail all seiner Gebete für uns aufzeichnet, können wir davon ausgehen, dass sie alle von ähnlicher Intensität waren wie jene Gebete, die wir im Text haben, die uns geoffenbart worden sind. Wenn die Bibel uns sagt, dass Jesus auf den Ölberg ging und die ganze Nacht betete, so war diese Art von Gebet zweifelsohne von einer Intensität, die wir nicht kennen heutzutage. Garantiert nicht. Die eine große klassische Illustration ist natürlich Jesu Gebet im Garten Gethsemane. Hier sehen wir, wie Jesus voller Pein betet und dabei Blut und Wasser schwitzt. Lukas schreibt in Kapitel 22, Jesus habe sich niedergekniet und gebetet: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Lukas fährt fort, und er war im ringenden Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Hier sehen wir ein Beispiel in dieser quälenden, intensiven Erfahrung, die dazu führte, dass unser Herr Jesus Christus in eben diesem Gebetsumfeld in Schweiß ausbrach, der sich in Blut verwandelte. Das ist wirklich beeindruckend. Es ist auch beeindruckend, dass Matthäus uns in Kapitel 26, den Versen 38 bis 46 erzählt, dass Jesus im Garten Gethsemane dreimal hintereinander an seine Jünger appellierte. Das war ein recht ausgedehntes Gebet. Wir wissen sogar, dass es so ausgedehnt war, dass die Jünger mehrmals einschliefen. Und so erhalten wir in diesem ausgedehnten, qualvollen Gebet gewissermaßen einen einzigartigen Einblick in das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Und ich will euch erklären, was ich damit meine. Der Herr verrichtete viele Werke auf dieser Erde. Als er auf Erden war, verbrachte er viele Wunder. Keines davon scheint ihm Mühe verursacht oder Energie abverlangt zu haben, obwohl die Schrift einmal sagt, dass Kraft von ihm ausging. Trotzdem zeichnet das gesamte Neue Testament kein einziges Werk Jesu auf, das darauf hinweist, dass nach der Vollbringung dieser Wunder Jesu Qualen oder Schmerzen bereitete. Ob es darum ging, Blinde wieder sehend zu machen oder Taube wieder hörend, Stumme die Sprache wieder zu verleihen, Kranke wieder gesund zu machen, ob es darum ging, die 5000 zu speisen, ob es darum ging, den Sturm zu stillen oder auf dem Wasser zu gehen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass es ihn in irgendeiner Weise Energie abverlangte oder dass er Blut oder Wasser schwitzte. All diese Werke schienen weder Ermüdung noch Mühe, Strapazen oder Mühsal zu beinhalten. Bis auf die Gebete. Wenn Jesus betete, beinhaltete das Qualen. Es zerriss ihm das Herz, sein Innerstes, das in seinem physischen Körper zum Ausdruck kam. Er betete unter Qualen, bis er Blut schwitzte. Und das ist eine Intensität, die gewiss Ausdruck jener Beharrlichkeit ist, die in Lukas 11 und 18 angedeutet wird. Und die Paulus auch im Sinn hatte, als er sagte: Betet ohne Unterlass. Nun, die frühe Gemeinde war eine solche betende Gemeinde von Anfang an. Sie beteten unablässig. Wir sehen das in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Noch vor dem Pfingsttag lesen wir in 1, 14, dass alle Gläubigen einmütig waren und sich beständig dem Beten widmeten, unablässigen Beten. Als die Apostel die Gemeinde so strukturierten, dass alle Dinge verrichtet werden könnten, sagten sie selbst: Wir können all diese Routineaufgaben nicht verrichten. Wir wollen uns aber beständig dem Dienst des Gebetes und des Wortes widmen. In Kapitel 12 der Apostelgeschichte sehen wir wieder die frühe Gemeinde. Petrus war im Gefängnis, aber von der Gemeinde wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Inbrünstige Gebete, unablässige Gebete, die die frühe Gemeinde auszeichnete. Wenn ihr dann zu den Episteln gelangt, sei es der Römerbrief, Epheser, Philipper, Kolosser oder auch 1. Thessalonicher, werdet ihr bemerken, dass Paulus die Gläubigen zum Beten ermahnt. Paulus sagt in Epheser 6 als Beispiel, Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allen Gebet und Flehen im Geist. Nun, das ist der gleiche Gedanke. Betet alle Zeit. 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10, gibt Paulus aus seinem eigenen Leben ein Beispiel dafür, wie er das gehandhabt hat. Tag und Nacht flehen wir auf Allerdringendste. Seht ihr, es ist einfach eine Lebensweise. Unablässiges Gebet, niemals ein endendes, sondern ein kontinuierliches Gebet. Im Kolosserbrief finden wir das Zeugnis von Epaphras, einem Knecht Jesu Christi, der allezeit für euch ringt, heißt es in seinen Gebeten, ein Mann des Gebets. Und in Kolosser 4, Vers 2 sagt Paulus, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Unablässiges, weit verbreitetes, beharrliches, nachdrückliches Gebet ohne Unterlass ist so wichtig. Nun, vielleicht hatte Samuel Taylor Coleridge recht, als er sagte, Zitat, das Gebet ist die höchste Energie, die das menschliche Herz aufbringen kann und die größte Leistung des Christen auf Erden. Zitat Ende. Es ist jedoch zu befürchten, wenn wir Gebete als eine ehrbare und herrliche Leistung betrachten, die viel Energie erfordert, dann werden wir sie auf einige wenige große Momente im Leben beschränken. Gebete lassen sich zwar durchaus so beschreiben, aber sie sind auch eine Art offenkundiger, unablässiger Gemeinschaft und Kommunikation, die die Substanz unserer täglichen Existenz ausmachen sollte. Gebet beinhaltet, ja, Intensität, das ist das Wesen des Gebets. Denkt daran, dass Gott sich denen offenbart, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ringen im Gebet setzt sich bei Gott durch. Das wirksame, inbrünstige Gebet eines rechtschaffenden Mannes nützt viel, sagt uns wer? Jakobus. Obwohl es also jene großen, ehrbaren Momente von energischen, aktiven, quälenden Gebeten gibt, sind Gebete für uns auch eine tägliche Lebensweise. Manchmal sind Gebete nur intensiver als zu anderen Zeiten. Bete ohne Unterlass ist also ein Mandat Gottes an uns. Und das Betet ist hier das allgemeine griechische Wort prosykomai. Das häufigste Wort, das im Neuen Testament für Beten verwendet wird. Es könnte bedeuten Lobpreis, es könnte Dank sein, es könnte Bekenntnis sein, es könnte Flehen sein oder Fürbitte. Es könnte sich um Unterwerfung handeln. Es ist einfach Gebet im Allgemeinen. Ohne Unterlass ist ein Wort, das einfach nur wiederkehren bedeutet. Ja? Wiederkehrend. Es bedeutet nicht, ohne Punkt und Komma zu reden, wie ich es jetzt im Moment gerade tue hier vorne, sondern immer wieder zu beten. Wie ich bereits sagte, einfach eine Lebensweise. Wir sollten ständig beten, ständig eine Einstellung des Gebetes an den Tag legen. Die Schrift gibt uns Beispiele von Menschen, die am Morgen beten, Menschen, die mittags beten, Menschen, die nachts beten, Menschen, die siebenmal täglich beten, Menschen, die um Mitternacht beten, Menschen, die ganze Nacht beten, Menschen, die vor Sonnenaufgang beten, Menschen, die tagelang beten, Menschen, die wochenlang beten, einige beteten lange Zeit, andere kurze Zeit, manche kniend, manche im Stehen, wieder andere auf dem Bett liegend, manche mit dem Gesicht auf dem Boden ausgestreckt, manche mit erhobenen Händen, manche mit den Händen nach unten, andere mit ausgestreckten Händen, wieder andere mit dem Gesicht nach oben oder mit dem Gesicht nach unten. Gebete auf jede Weise und an jedem Ort, betet ohne Unterlass. Wenn ihr euch nun wieder diesen Text anseht, werdet ihr feststellen, dass dieser Vers, Vers 16 begleitet, über den wir schon gesprochen haben. Freut euch alle Zeit. Vers 17 heißt es dann, betet ohne Unterlass. Diese beiden Verse sind eigentlich Partner im geistlichen Leben und stellen ein wunderbares Gleichgewicht dar. Der Gläubige fühlt während seines gesamten christlichen Lebens seine Unzulänglichkeit. Geht es euch so? Mir geht es so. So lebt er in völliger Abhängigkeit von Gott. Solange ihr eure Unzulänglichkeit und Abhängigkeit empfindet, werdet ihr auch ohne Unterlass beten. Gleichzeitig wisst ihr auch, wenn ihr euch unzulänglich und abhängig fühlt, dass ihr Empfänger der erstaunlichen Segens Gottes seid. Ja, die vielfältigen Segnungen Gottes werdet ihr dann empfangen. Deshalb freuen wir uns alle Zeit, weil Gott uns als Antwort auf unsere unablässigen Gebete mit Segen überschüttet. Und so sehen wir, sind die beiden Partner. Wenn wir als Christ in einem fortlaufenden Zustand persönlicher Unzulänglichkeit lebe, wenn ich das tue, in einem immerwährenden Zustand der Anerkennung meiner Abhängigkeit von Gott, wenn ich kontinuierlich dankbar bin für alles, was er für mich tut, kontinuierlich Buße für meine Sünde tue und fortlaufend meine Liebe für andere zum Ausdruck bringe, wird das in ungesprochenen Gebeten bei Gott ankommen und ihn auch dazu veranlassen, die Schleusentore des Segens zu öffnen. Worauf ich wiederum mit Freude reagiere. Wenn wir Gesegnete sind, was ist die Reaktion? Freude. Und so wollen wir uns nicht nur alle Zeit freuen, sondern auch den Pfad dieser Freude einschlagen und den Pfad des unablässigen Gebets, der zu Segen führt, welcher wiederum Freude bringt. Nun, wie passt dieser Vers 17 in den gesamten Kontext? Als Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Thessalonik abschließt, will er ihnen helfen, den richtigen Weg für die Zukunft einzuschlagen. Die Gemeinde war gut, es war eine großartige Gemeinde, sie war eine ehrbare und geistliche Gemeinde, aber Paulus will diese Gemeinde daran erinnern, wie sie sich zu einer gesunden, reifen Herde entwickeln kann. Ihr wisst, sie waren nur wenige Monate alt, eine junge Gemeinde, ganz am Anfang der Wachstumsphase. In Versen 12 und 13 umfasst die Aufzucht einer gesunden Herde die richtige Beziehung der Hirten zu der Herde. Und dann sehen wir auch, wie die Herde sich gegenüber den Hirten verhalten soll. In den Versen 14 und 15 sehen wir die Aufzucht einer gesunden Herde, die richtige Beziehung zwischen den Schafen untereinander. Und jetzt in den Versen 16 bis 22 sehen wir die Beziehung der Herde zu dem obersten Hirten, unserem Herrn Jesus Christus selbst. Das sind also die Beziehungen, aus denen eine Gemeinde sich zusammensetzt, Leitung zu Mitgliedern, Mitgliedern zu Leitung, Mitglieder untereinander und Mitglieder zu Gott selbst. Keine Gemeinde kann sich über das geistliche Leben ihrer eigenen Mitglieder erheben. Eure Beziehung zum obersten Hirten ist deshalb kritisch. Und das Erste, was ihr machen müsst, ist, euch alle Zeit zu freuen. Und das Zweite ist, ohne Unterlass zu Gott zu beten. Dann bleibt eure Beziehung so, wie sie sein sollte. Nun, es gibt eigentlich nichts mehr zu diesem Vers zu sagen. Ihr versteht, was er bedeutet, aber ich möchte das Ganze noch ein bisschen hinterfragen und eine kurze Liste mit Dingen geben, die ich die Beweggründe zum Beten nennen möchte. Ich weiß, dass es euch so geht wie mir. Egal wie viel ich bete, wir haben immer das Gefühl, dass wir nicht genug beten. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir tatsächlich nicht genug beten. Aber selbst wenn wir beten, haben wir nie das Gefühl, dass wir genug gebetet haben. Für uns als Hirten liegt das oft wohl auch daran, dass sehr viele Gebetsanliegen an uns herangetragen werden und dass wir hier eine unendliche Zahl von Gebetsanliegen vor uns haben. Das macht unsere Last ein bisschen schwerer. Aber wenn ich nicht bete, wie es sollte, muss ich mich fragen, ob ich wirklich motiviert bin zu beten. Und ich möchte uns helfen, einige Motivationen bzw. Beweggründe zum Beten zu verstehen. Und davon möchte ich euch 10 geben. Ihr habt eure Handouts in den Gemeindeblättern. Da könnt ihr mitschreiben, wenn ihr wollt. 10 Beweggründe zum Beten. Erstens, der erste Beweggrund zum kontinuierlichen, unablässigen Beten ist das Streben danach, dem Herrn die Ehre zu geben. Jesus sagte, Gebete sollten wie folgt beginnen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Was? geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was ihr dort betet, ist das, dass Gott verherrlicht würde, dass Gottes Plan erfüllt würde, dass Gottes Name erhöht würde, dass Gottes Wille geschehe. Dafür betet ihr. Ihr betet nicht für euch selbst, ihr betet für ihn, ihr betet für Gott. Ja, der erste Beweggrund zum Beten ist das Streben danach, dem Herrn die Ehre zu geben. Wenn euer Herz sich danach sehnt, dass Gott verherrlicht werde, werdet ihr mit diesem Ziel vor Augen beten. Ihr werdet unablässig Gott anrufen, sei erhöht, sei verherrlicht, sei erhaben, vollbringe deinen Plan, baue dein Reich, tue deinen Willen. Der zweite Beweggrund ist der Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott. Der Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott. Der Psalmist drückt diese Wahrheit im Psalm 42, Vers 1 folgendermaßen aus. Ihr kennt diese wunderschönen Worte. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Das ist Sehnsucht nach Gott. Das ist ein von Herzen kommender Ruf nach Gemeinschaft. Das Gefühl, von Gott entfremdet zu sein, das Gefühl, abgeschnitten zu sein, das Gefühl der Einsamkeit, das sich ausstreckt und zu Gott sagt, Gott, ich will deine Gemeinschaft, ich will deine Gesellschaft, ich will deine Gegenwart. Psalm 63 enthält weitere prächtige Worte. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürrenden, lechzenden Land, ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Ich will dich einfach sehen. Ich will einfach bei dir sein, ich will einfach deine Wunder erleben. Und in den ersten Versen von Psalm 84 heißt es, wie lieblich sind die Wohnungen, Herr der Herrscher. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Das spricht von der Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und vielleicht am prächtigsten von allem, Psalm 27, hört auf diese wunderbaren Worte. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Ich will einfach da sein, wo der Herr ist. Nun habt ihr dieses Verlangen nach Gemeinschaft, nach lieblicher Kommunikation und Gemeinschaft? Es gibt einen dritten Anlass für anhaltendes Beten und das ist der Wunsch danach, dass Gott unsere Bedürfnisse stillt. Der Wunsch danach, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um unsere, sondern auch die unserer Mitmenschen. Gib uns unser tägliches Brot. Jesus lehrte das in Matthäus 6, 11. Es ist richtig, dafür zu beten, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Es ist richtig, Gott um die grundlegenden Dinge, die Bedürfnisse des Lebens, des Alltags zu bitten. Das ist wirklich ein Anlass zum Beten. Einige wenige von uns werden jedoch zum Beten bewogen, weil wir so viel haben. Wir haben so viel, ja. Und deshalb werden wir selten dazu bewogen. Aber es gibt auf der Welt viele Menschen, die regelmäßig zu Gott beten, damit dieser ihre täglichen Bedürfnisse stillt. Herr, schenk mir Wasser, gib mir Brot. Wir verstehen, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht so sehr, aber für viele unserer Brüder und Schwestern in Christus ist das ihre normale Lebensweise. Wir leben in einer Welt, wir leben in einem Umfeld, in dem es ziemlich und ziemlich fremd ist, Gott zu bitten, unsere täglichen Bedürfnisse zu stellen. Aber wir sollten niemals so töricht sein und annehmen, dass Gott dies nicht einmal ändern könnte. Nur weil wir unsere täglichen Bedürfnisse bisher gestillt bekommen haben, sollen wir nicht meinen, dass wir sie auch in der Zukunft so haben werden. Deshalb wollen wir weiterhin auch dafür beten. Der vierte Beweggrund für beharrliches Beten ist der Wunsch nach Weisheit. Der Wunsch nach Weisheit. Jakobus drückt es folgendermaßen aus: Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Wenn ihr euch der Illusion hingebt, dass ihr die Weisheit Gottes nicht braucht, unterliegt ihr einer tatsächlichen Täuschung. Als Jesus uns lehrte zu beten, sagte er Folgendes: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Führe uns nicht in Versuchung oder in Prüfung, sondern errette uns von dem Bösen. Ich glaube wirklich, dass dies ein Gebet für geistliches Urteilsvermögen ist, dass es ein Gebet für geistliche Weisheit ist. Herr, gib mir durch deinen Geist die Fähigkeit, Gut von Böse zu unterscheiden, wenn ich in eine Versuchung gerate. Gib mir die Weisheit, richtig zu urteilen. Das ist etwas, was wir unablässig beten müssen. Wir müssen jeden Tag unseres Lebens beten: Herr, bitte errette mich von der Versuchung, führe mich nicht in eine Prüfung, von der ich meine, dass ich sie nicht widerstehe. Gib mir Unterscheidungsvermögen, dass ich verstehe, dass du dahinter stehst. Das brauchen wir. Unser Leben ist so komplex, wir brauchen die Weisheit Gottes. Was bewegt uns zu beten? Was bewegt uns, ohne Unterlass zu beten? Der Wunsch nach der Herrlichkeit Gottes, der Wunsch nach Gemeinschaft mit ihm, der Wunsch, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden und der Wunsch nach Weisheit bei Konfrontation mit den Gefahren dieser Welt und komplexen Situationen. Ein fünfter Grund ist der Wunsch nach der Erlösung von Schwierigkeiten. Und das motiviert uns zum Beten. Es gibt so viele Texte in dem Psalm, die davon sprechen. Ich möchte sie mit dem einen zusammenfassen, mit Psalm 20, Vers 1. Der Herr antworte dir am Tag der Drangsal. Gewiss wird er das tun. Wenn wir mit Zeiten großen Kummers konfrontiert sind, motiviert uns das in der Regel dazu, unablässig zu beten. Ist das nicht so? In größeren Schwierigkeiten und in größeren Kummer, den wir erleiden, finden wir uns oft in unablässigem Gebet wieder. Jetzt müssen wir daraus erlöst werden, aus dieser Situation. Und wenn es keinen menschlichen Weg gibt, der da hinausführt, dann wenden wir uns an Gott. Wir rufen Gott um Erlösung an. Erinnert ihr euch an Jona, der übrigens ein sehr zielgerichtetes Gebetsleben führte? Er fand sich im Magen eines großen Fisches wieder und wir lesen im Buch Jona, Kapitel 2, Vers 2, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Ich sage euch noch etwas. Er hat nicht zuerst für Missionare gebetet, als er dort war. Er sagte mehr oder weniger: Herr, hol mich hier raus! Und das tat der Herr. Er erlöste ihn. Jona sagte: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Er sagte: Ich war dort unten und gedachte des Herrn und rief nach ihm und er erlöste mich. Wir kommen vor Gott, wenn wir mit großen Schwierigkeiten, Druck und Belastungen, Schmerzen und Bedrängnissen konfrontiert sind und seine Erlösung brauchen. Und das veranlasst uns, ohne Unterlass zu beten. Ein sechster Anlass zum Beten ist der Wunsch nach Befreiung von Furcht und Sorgen. Der Wunsch nach Befreiung von Furcht und Sorgen. Wenn wir weise und geistlich eingestellt sind, wird uns das zum Beten veranlassen. Durch Philipper Kapitel 4 müssen wir so häufig daran erinnert werden. Dort steht: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn ihr voller Angst und Sorge seid, in Not seid, deprimiert seid, was solltet ihr dann tun? Ganz einfach: Hört auf, ängstlich zu sein und fangt an zu beten. Mit dem dankbaren Herzen und der Friede Gottes, der allen menschlichen Verstand übersteigt, wird euer Herz eure Gedanken bewahren. Nun, was bedeutet das? Das ist Schutz vor Angst, Depressionen, Not, Furcht und Sorge. Wenn ihr eine Lösung sucht, die mit menschlichem Verstand zu erfassen ist, dann geht zu einem Menschen. Wenn ihr aber eine Lösung sucht, die mit menschlichem Verstand nicht zu erfassen ist, dann kommt zu Gott. In Zeiten der Furcht, in Zeiten der Sorge, in Zeiten der Angst, der emotionalen Not und Schmerzen ist das Rezept einfach. Kommt mit Danksagung vor den Herrn in beharrlichem, kontinuierlichem, unablässigem Gebet und der von Gott versprochene Friede wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Warum gehen Menschen zu anderen Quellen? Wenn ihr Befreiung von Furcht und Sorge sucht, hat unser Gott sie euch durch Gebete versprochen. Der Psalmist schrieb im Psalm 4, antworte mir auf mein Schreien. Du Gott meiner Gerechtigkeit, in der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Herr, du hast das bereits in der Vergangenheit getan, tue es noch einmal für mich. Ein siebter Beweggrund zum Beten ist der Wunsch, Dank zu sagen für vergangenen Segen. Der Wunsch, Dank zu sagen für vergangenen Segen. Wenn ihr ein dankbares Herz habt, wenn ihr ein dankbarer Mensch seid und an all das denkt, was Gott in all seiner Güte getan hat, wird euch das veranlassen zu beten. Psalm 44 schreibt der Psalmist, O Gott, mit unseren eigenen Ohren haben wir es gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du für Taten getan hast zu ihrer Zeit, in den Tagen der Vorzeit. Du hast mit deiner Hand die Heidenvölker vertrieben, sie aber gepflanzt. Du hast Völker zerschmettert, sie aber ausgebreitet. Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine rechte Hand und dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. Du bist derselbe, mein König, o Gott. Das ist einfach nur Lob. Und es ist kein Lob für irgendetwas, das Gott für sie getan hatte. Es ist Lob für etwas, das Gott in der Vergangenheit für andere getan hatte. Wir müssen lernen, Gott für alles dankbar zu sein, das er in der Heilsgeschichte getan hat, ein dankbares Herz für alle guten Dinge zu haben, die Gott getan hat, nicht nur die Dinge, die er für euch gut tut. Der Apostel Paulus schreibt den Philippern und sagt, ich danke meinen Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich kann nicht anders, sagt er, als die ganze Zeit zu beten und Gott dafür zu danken, was in eurem Leben geschehen ist und was er in eurem Leben tut. Gott zu danken dafür. Nun, wenn ihr Gott wirklich dankbar seid für alles, was er getan hat, dann wird euch das veranlassen zu beten. Ein achter Beweggrund zum Beten ist ein sehr wichtiger, ist der Wunsch, frei von der Schuld der Sünde zu sein. Der Wunsch, frei von der Schuld der Sünde zu sein. Der klassische Bußpsalm, Psalm 32, spricht darüber. Schaut einmal dort vielleicht hinein, Psalm 32, und da heißt es in Vers 3, nur um euch einzustimmen, David sagt, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine. David erlitt eine psychosomatische Krankheit infolge von Schuldgefühlen. Durch mein Gestöhne den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird, schreibt er. David war durcheinander. Die Lebenssäfte haben hier mit seiner Blutzirkulation zu tun, mit seinem Speichel. Das Nervensystem wird durch Flüssigkeit gesteuert. Seine Lebenssäfte waren vertrocknet, sein Speichel war vertrocknet, der Blutfluss war beeinträchtigt. Er hatte physische Probleme. Sein Nervensystem war durcheinander, er war ein körperliches Wrack. Er hatte sogar Fieber, er stöhnte. In Vers 5 sagt er, dann aber, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Schuld. David bekannte und der Herr vergab. Und dann wieder zurück zu Anfang dieses Psalms, sagt David, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld zurechnet und dessen Geist keine Falschheit ist. Die Täuschung ist vorbei. Ihr verbergt eure Sünde nicht mehr. Ihr habt sie offengelegt und bekannt. Und jetzt ist euch vergeben und ihr seid gesegnet. Ja, ein konstantes Gebet und ein unaufhörliches und bußfertiges Bekenntnis werden von dem Wunsch motiviert, von der Schuld der Sünde befreit zu werden. Wahrscheinlich eins meiner häufigsten Gebete, um Vergebung zu beten. Ein neunter Beweggrund zum Beten ist der Wunsch nach der Errettung der Verlorenen. Der Wunsch nach Errettung der Verlorenen. Wenn euch verlorene Menschen wirklich am Herzen liegen, werdet ihr zu beharrlichen Beten motiviert werden. Verlorene Menschen sind überall uns herum. Wenn euch ihre Errettung am Herzen liegt, werdet ihr quasi ohne Unterlass dafür einsetzen, für sie zu beten. Warum? Weil wir selber nichts dabei tun können, oder? Deshalb bitten wir den Herrn. Paulus sagt in Timotheus, im 1. Timotheus Kapitel 2, Gott wolle, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann sagt er, so will ich, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie ihre heiligen Hände aufheben. Und wofür beten sie? Die Errettung der verlorenen Menschen, für die Gott Errettung bietet. Der Wunsch nach der Errettung der Verlorenen veranlasst uns also zu beten und ist ein Grund, unablässig zu beten. Der zehnte Beweggrund dann ist der Wunsch nach geistlichem Wachstum von Gläubigen. Wenn diese Ungläubigen, die Verlorenen, gläubig geworden sind, dann ist unser Wunsch, dass diese Gläubigen auch wachsen. Es ist der Wunsch nach Wachstum von Gläubigen. In Epheser Kapitel 1, Vers 15 sagt Paulus zum Beispiel zu den Ephesern, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Nun, wofür betest du, Paulus? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Paulus sagt, ich bete für euch. Wofür betest du, Paulus? Eure Weisheit, eure Erkenntnis, eure Erleuchtung, eure Hoffnung. Ich bete, dass die Kraft Gottes in eurem Leben freigesetzt wird. Ich bete für geistliches Wachstum. Das ist dann in Kapitel 3, 14, sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater und bete für euch. Was betest du? Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Ich bete für geistliche Kraft. Vers 17. Ich bete, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt, gegründet und dazu fähig seid, die Liebe zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Vers 19. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus sagt, ich bete für euer geistliches Wachstum. Und wir haben vieles, wofür wir beten sollten, oder? Und was bewegt uns zu beten? Wenn ihr Gott die Ehre geben möchtet, wenn ihr Gemeinschaft mit ihm haben möchtet, wenn ihr Bedürfnisse habt, die nur von ihm gestillt werden können, der die Ressourcen dazu hat, wenn ihr Weisheit und Urteilsvermögen anstrebt, wenn ihr Erlösung von Schwierigkeiten des Lebens sucht, wenn ihr Befreiung von Furcht und Angst und Sorge sucht, wenn ihr Dank geben wollt, für vergangene und gegenwärtigen Segen, wenn ihr frei sein wollt von Schuld und Sünde, wenn ihr euch die Errettung anderer Menschen wünscht und wenn ihr die Entwicklung und das Wachstum der Gläubigen anstrebt. All das sind Gründe und Motivation zum unablässigen Gebet. Es sollte in eurem Leben genügend Erinnerung an diese Dinge geben, damit ihr alle Zeit betet. Ist das nicht so? Aber macht einmal eine kurze Bestandsaufnahme. Wenn ihr nicht ohne Unterlass betet, liegt es daran, dass es etwas auf der Ebene eurer Beweggründe gibt, das nicht im Lot ist. Etwas stimmt auf der Ebene der Motivation nicht. Wie könnt ihr das ankurbeln? Wie könnt ihr die Beweggründe zum Beten ankurbeln? Nun, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich euch nur sagen, Es hat direkt damit zu tun, wie viel Zeit ich im Wort Gottes verbringe. Es sind Zeiten im Wort Gottes, die mich dazu veranlassen zu beten. Nun, es gibt natürlich auch andere Zeiten, wenn ich dem Herrn gehorsam bin und der Geist Gottes mich veranlasst zu beten. Aber wenn ich ein echtes Verlangen dafür entwickeln will, Gott die Ehre zu geben, dann werde ich feststellen, dass dieses Verlangen sich aus der Beschäftigung mit dem Wort Gottes ergibt. Wenn ich sehe, wie sich Gottes Wort und sein wunderbarer Plan entfalten, wo sehen wir das? Im Wort Gottes, in der Bibel. Dann bin ich auf einmal wie ein Daniel. Sobald ich lese, was Gott für seine eigene künftige Ehre geplant hat, entwickelt sich in meinem Herzen das Verlangen danach, ihm die Ehre dafür zu geben. Es ist wie Johannes, der am Ende des Buches der Offenbarung gerade von all den Herrlichkeiten erzählt hat, die zu Christus kommen werden und der sich nicht enthalten kann, auszurufen: O Herr, komme bald und nicht um meiner Willen, sondern um deiner Willen. Nun, wenn ich in den herrlichen Plan Gottes betrachte, der im Wort Gottes geschrieben ist, bin ich voll von seinem Reich und seiner Ehre, das mich veranlasst, auch dann dafür zu beten. Leute, und wenn ich in das Wort Gottes gehe, wenn ich das Wort Gottes studiere, wenn er sich in seinem Wort offenbart, wächst mein Wunsch nach Gemeinschaft mit ihm, nach mehr Gemeinschaft mit ihm. Ist es euch nicht so schon mal ergangen? Ihr fangt an zu lesen und denkt, oh, wie wunderbar, warum habe ich nicht schon länger in der Bibel gelesen? Und genau so ist es. Es beflügelt euch, mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das wiederum steigert den Wunsch zu beten. Wenn ich meine Bibel studiere und alle Versprechen finde und alle die Dinge, die er getan hat für seine Kinder und die Bedürfnisse gestillt hat, die er in der Vergangenheit gestillt hat, dann veranlasst mich das auch, für meine eigenen Bedürfnisse zu beten. Weil ich weiß, wenn er ihnen geholfen hat, wird er auch mir helfen. Wenn ich die Bibel lese und studiere und die Majestät Gottes in seiner Weisheit, seinem beeindruckendes Urteilsvermögen, seinem perfekten Verständnis von allen Dingen, die er offenbart, veranlasst mich das, nach dieser selben Weisheit sich zu sehen. Und das veranlasst mich, ihn darum zu bitten, nach Weisheit. Wenn ich in der Schrift lese und wenn ich von Zeiten lese, in denen Gott sein Volk immer und immer wieder erlöst hat und die Chronik der Versprechen, die er gegeben hat, dass er immer wieder das Gleiche für sein Volk tun wird, dann veranlasst mich das für Erlösung von Schwierigkeiten meines eigenen Lebens und des Lebens meiner Mitmenschen zu beten. Hey, das hat er für das Volk Israel getan, hat er für seine Kinder in der Vergangenheit immer getan, also wird er das auch jetzt tun. Und wenn ich die Schrift betrachte und feststelle, wie viele seiner geliebten Diener von Furcht und Sorge und von Angst erlöst wurden, wie viele von ihnen Loblieder im Gefängnis sangen und wie viele von ihnen am Rande eines glühenden, heißen Ofens stehen und den Gott preisen konnten, der es zugelassen hatte, dass sie dort gelandet waren, weil sie ihm völlig vertrauten, dann befähigt mich das, von meiner eigenen Furcht, von meinen eigenen Sorgen befreit zu werden, wenn ich erkenne, dass ich all meine Sorgen auf ihn abwälzen kann. Und das in dem Wissen, dass er sich vollkommen um mich kümmert. Das erlöst mich von meiner Angst. Wenn ich meine Bibel studiere und Aufzeichnungen seines vergangenen Segens und seiner vergangenen Werke und die Herrlichkeiten der gesamten Heilsgeschichte finde und alles, was er getan hat, um die Heilsgeschichte zu dem Punkt zu bringen, wo sie jetzt ist, damit ich die Herrlichkeiten der Evangelien und den Segen des ihm innewohnenden Heiligen Geistes und die Kostbarkeit seines Wortes erfahren kann, dann veranlasst mich das dazu, Dank für seinen Segen zu geben. Wenn ich die Schrift betrachte, und das ist der Punkt, der uns motiviert, der Faktor, die Schrift, die perfekte Vergebung sehe durch Jesus Christus in der Schrift, die Majestät seines Planes der Sühne und wie dieser aus Gnade durch Glauben in meinem eigenen Leben aufgegangen ist und wie ich jeden Moment meines Lebens Zugang zu völliger Vergebung und Reinigung habe, so führt mich das zu der Erkenntnis meiner Sünden. Und wenn ich die Tränen Gottes in Jeremia 13 und die Tränen Jesu im Matthäus Evangelium Kapitel 23 sehe, Tränen, die für diejenigen vergossen werden, die die Errettung verweigern und die Güte Gottes ablehnen, dann weckt das in mir den Wunsch nach der Errettung der Verlorenen. ebenso wie Gott sich das wünscht. Und wenn ich in der Schrift das Verlangen in Gottes Herzen und das geistliche Wachstum seines Volkes sehe, den kontinuierlichen Ruf von Anbeginn der Schrift bis zum Ende, sein Volk solle in Gehorsam und Heiligkeit leben, so erinnert mich das daran, für das geistliche Wachstum von Gläubigen zu beten. Wenn ich mir also ein beharrliches und konsequentes Gebetsleben wünsche, muss ich gewisse Beweggründe in meinem Herzen haben, die solch ein Gebetsleben erzeugen, die es motivieren. Diese Beweggründe werden in meinem Leben die Frucht meines treuen und aufmerksamen Studiums von Gottes Wort werden, dass mir diese Dinge bei jedem Studium auf frische, neue Weise offenbart und damit mein eigenes Gebetsleben motiviert. Deshalb, wenn wir die Bibel nicht lesen, sind wir gleichzeitig auch schwache Beter. Verbringe Zeit im Wort Gottes. Werde ein treuer Beter. Paulus sagte, betet ohne Unterlass. Und damit hat er viel gesagt. Und so viel, dass es eine ganze Lebensweise sein soll. Lasst uns den Herrn anbeten.